Ich muss erstmal meiner Frau winken. Die ist heute nur beim Livestream dabei. Sie hat gesagt, sie lässt schöne Grüße ausrichten an alle, die sie kennen. Und genau, viele Grüße zurück. Lydia und ich sind jetzt seit September angestellt bei Jungwild an der Mission in Hainichen. Wir haben noch nicht ganz fest, welche unsere Aufgaben sein werden, aber aktuell unterstützen wir da die Jüngerschaftsschule und wir freuen uns auch einfach da, die Leute begleiten zu dürfen. Und es gibt jetzt einen Schüler im Speziellen, den ich begleite. Und ansonsten haben wir einmal übersetzt bei ihnen und einfach so auch im Gespräch beim Mittagessen und so weiter. Und eine andere Sache, die ich mache, es gibt so eine Familienschule online, wenn euch das interessiert, das könnt ihr auch mitmachen. Da geht es um das Thema, wie kann ich als Familie ein starkes Team sein? Also als Familie Gott dienen. Das ist ja etwas, was viele auch fragen, so wie kann man denn Dienst und Familie zusammenbringen? Deswegen heißt das Buch Familie im Dienst. Und dieses Buch gibt es eben seit kurzem auch als Online-Kurs. Familie im Dienst. Da finde ich auch ein bisschen mitarbeiten, gerade auch im technischen Bereich und so. Genau. Und wir haben angefangen, zwei Ehepaare zu begleiten. Das macht uns auch sehr viel Spaß. Also mein Herz schlägt so für Coaching und Menschen herausfordern und dadurch und ermutigen und dass sie aufblühen können. So. Und wir schreiben hier ab und zu einen Newsletter. In Zukunft bald wird es auch nicht mehr über den Gemeindeverteiler verschickt. Also wenn ihr den bekommen wollt, den Newsletter, am besten bei mir melden oder vielleicht auch bei meinen Eltern oder wie auch immer. Ihr könnt auch bei meiner Internetseite und mir schreiben, ist mir egal. Mir geht es ja darum, dass diejenigen, die den Newsletter bekommen, die den Newsletter auch haben wollen. Genau. Der Prozess, was soll ich hier eigentlich predigen, finde ich jedes Mal wieder spannend. Weil ich mich dann frage, oder weil ich dann Gott frage, was ist denn eigentlich meine Botschaft? Wozu, also ich habe mich hier einfach mal angemeldet zum Predigen, da wusste ich noch gar nicht, was ich predige. Was soll ich denn jetzt eigentlich bringen heute? Und irgendwie über die Zeit habe ich so diesen Reflex, ich weiß nicht, was ich machen soll. Gott, was soll ich denn machen? So zu Gott zu schauen. Und er hat nicht sofort geantwortet. Und erst viel später, als ich wieder dann gesagt habe, okay, ich nehme mir mal wieder Zeit und Gott, was soll ich denn jetzt predigen und so? Dann kam wieder keine Antwort und irgendwann habe ich gemerkt, boah, eigentlich war ich schon lange nicht mehr einfach so mal wieder bei Gott. Und dann, als ich das so ihm gestanden habe und als ich gemerkt habe, das möchte ich eigentlich mehr, da kam mir dann, oh, doch, die Idee hatte ich schon mal, über darüber zu predigen. Ja, aber ich weiß doch gar nicht, was ich sagen soll. Aber dann habe ich gesagt, okay, gut, wenn du mir das aufs Herz legst, dann probiere ich das einfach. Und ich bringe heute einfach das, was ich habe, die 5 Brote und 2 Fische. Und bete, dass alle davon satt werden. Übrigens, woran merkst du denn eigentlich, dass du geistlich satt geworden bist? Ich habe auch keine Antwort für dich, das muss ja auch für jeder ein bisschen unterschiedlich sein, aber ich weiß, dass solche Fragen Gott benutzen kann, um dich zu verändern. Ich möchte heute mit euch Johannes 6 aufschlagen. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, gerne mit aufschlagen, weil ich ein bisschen durch die Verse springen werde. Johannes 6 ist ein sehr existenzieller Text, weil es geht um die Frage, was brauche ich eigentlich für das Leben? Oder wo werde ich satt? Johannes 6, ihr kennt die Geschichte wahrscheinlich. 5000 Menschen werden satt. Als Jesus aufblickte, Vers 5, und die Menschenmenge auf sich zukommen sah, fragte er Philippus, wo können wir Brot kaufen, damit all diese Menschen zu essen bekommen. Er sagte das aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er wusste schon, was er tun wollte. Und Philippus entgegnete, es würde doch mehr als 200 Denare kosten, um jedem von ihnen auch nur ein kleines Stück Brot zu geben. Und ein anderer Jünger namens Andreas, es war der Bruder von Simon Petrus, sagte zu Jesus, also hier ist ein Junge, Er hat 5 Brote und 2 Fische. Aber was ist das schon für so viele? Also sowohl Philippus als auch Andreas sind ziemlich skeptisch und ziemlich überwältigt von dieser riesigen Menschenmenge. Und Gott sagt, oder Jesus sagt, ja, ich will sie jetzt satt machen. Wie können wir denn sie satt machen? Und sie sagen, keine Ahnung. Dann sagt Jesus, okay, Vers 10, sorgt dafür, dass die Leute sich setzen. Spannenderweise, Elberfelder steht, sorgt dafür, dass die Leute sich lagern. Okay, lagern. Na gut. Es waren allein an Männern ungefähr 5000. Dort, wo sie sich niederließen, gab es viel Gras. Gras? Wieso schreibt Johannes das da auf? Gucken wir mal. Jesus nahm nun die Fladenbrote, sprach das Dankgebet darüber, und alle sind immer noch ganz gespannt, und verteilte sie an die Menge. Und ebenso macht er es mit den Fischen. Und dann kommt der Hammer, alle durften essen, so viel sie wollten. Und als alle satt waren, sagte er zu seinen Jüngern, sammelt auf, was übrig geblieben ist, damit nichts umkommt. Die Jünger füllten 12 Körbe mit Brotstücken. So viel war von den 5 Broten übrig geblieben. Also für die Leute damals muss es spätestens dann irgendwie gemerkt haben, so, da stimmt irgendwas nicht. Es ist viel mehr übrig geblieben, als am Anfang da war. Und ich denke, warum Johannes da dieses Detail mit dem Gras nennt und das Wort lagern benutzt, weil Jesus versorgt hier eine riesige Menge mit Essen und verhält sich damit wie ein Hirte. Und weil Gras und lagern, könnten die Leute, die Johannes lesen, auf die Idee kommen, Gott ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er lagert mich auf einer grünen Aue. Und da gibt es auch so viel Gras, dass ich satt werde. Und mein Becher überfließt. Also auch wenn dieses Ich bin der gute Hirte erst in Johannes 10 kommt, verhält er sich hier schon wie der gute Hirte. Und offenbart sich in gewisser Weise schon als guter Hirte. Und die Menge ist natürlich beeindruckt. Vers 14. Als die Leute begriffen, was für ein Wunder Gott, das Jesus getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, auf den wir schon so lange gewartet haben. Also die Reaktion, am Anfang waren die Jünger ein bisschen skeptisch und jetzt ist die Volksmenge beeindruckt und die Jünger bestimmt auch. Das ist spannend. Warum folgst du Jesus nach? Warum folgt ihr Jesus nach? In Vers 2 steht, eine große Menge folgte Jesus nach, weil sie die Wunder Gottes an den geheilten Kranken sahen. Also sie haben ganz viele Wunder gesehen und deswegen sind sie Jesus hinterhergerannt und haben gedacht, gucken wir mal, was noch passiert. Und es ist ja total spannend und überhaupt. Und für uns klingt es vielleicht ein bisschen befremdlich, aber wir hören dann eher so diesen Spruch, ja, ich kann das nicht glauben, du musst mir einen Beweis geben. Und für sie damals war eben dieser Wunder war der Beweis. Also wenn sie Wunder gesehen haben, dann wussten sie, okay, das muss der Messias sein, das muss der Typ sein, der wirklich von Gott kommt. Also von daher ist es dann doch nicht so ungewöhnlich. Sie wollen wissen, ist es wirklich der, auf den sie gewartet haben. Und es klingt eigentlich erstmal ganz gut. Aber es gibt ein kleines Problem. Also nach diesem großen Wunder mit den Broten und überhaupt, dann kommt noch das mit dem See, wo es einen Sturm gibt. Und am nächsten Tag kommt die Volksmenge wieder zu Jesus. Und Jesus sagt, ich weiß schon, warum ihr wiederkommt. Ihr wollt wieder was zu essen, oder? Ihr habt da was falsch verstanden. Ich bin nicht euer Brotkönig. Ich bin nicht gekommen, um euch mit Brot zu versorgen. Und dann sind sie ganz verwirrt. Vers 26. Ich kann euch mit Sicherheit sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Was Gott euch mit diesem Wunder sagen wollte, das interessiert euch nicht. Was Gott euch mit diesem Wunder sagen wollte. Ich denke, da hat die Volksmenge erstmal angefangen zu überlegen, ja, was wollte denn Gott uns dadurch sagen? Ich meine, ja, es ist schön, dass wir so viel Essen bekommen haben. Aber ja, es war irgendwie ein Wunder, es muss irgendwie Gott gewesen sein. Und Jesus fährt fort, ihr solltet euch nicht länger nicht viel Mühe um die vergängliche Speise machen, sondern euch um die bemühen, die für das ewige Leben vorhält. Diese Nahrung wird euch der Menschensohn geben, denn dazu hat Gott, der Vater, ihn als seinen Gesandten beglaubigt. Also sprich, es geht nicht nur um das physische Brot, sondern auch um das geistliche Brot. Und die Leute sagen, okay, ja, das ist ja nett. Ja, was sollen wir jetzt machen? Also wie können wir den Willen Gottes jetzt tun? Jesus antwortet ihnen, Gottes Willen wird dadurch erfüllt, dass ihr dem vertraut, den er gesandt hat. Also sprich, nicht nur den Wundern vertraut, sondern tatsächlich Jesus selber vertraut. Doch sie sagten zu ihm, wenn wir dir glauben sollen, dann musst du uns ein Wunder sehen lassen. Also wieder, gib uns einen Beweis dafür. Was wirst du jetzt tun? Vers 31, unsere Vorfahren haben immerhin das Manna in der Wüste gegessen. Wie es ja auch in der Schrift heißt, Brot vom Himmel gab er ihnen zu essen. Und was gibst du uns? Also Mose hat uns Brot gegeben, das war cool. Und du hast uns ja auch Brot gegeben. Wenn du willst, dass wir an dich glauben, dann musst du ja ein Wunder tun. Also im Prinzip sagt die Menge, gib uns Brot. Und Jesus antwortet, ich bin das Brot. Aber Jesus kann ich nicht essen? Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Also im Prinzip sagt Jesus hier, hast du Hunger? Iss mich. Okay. Hast du Durst? Trink mich. Das ist eine ziemlich einfache Antwort. Wie geht denn das eigentlich? Aber darüber redet nicht. Er sagt nur, ja, wenn du Hunger hast, dann kannst du zu mir kommen. Und die Zuhörer verstehen es auch nicht so richtig. Und sie fangen an zu streiten. Und Jesus sagt das Gleiche noch krasser. Vers 53. Ich versichere euch mit allem Nachdruck, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, dann könnt ihr das ewige Leben nicht haben. Wer mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jedem letzten Tag von den Toten auferwecken. Denn mein Fleisch ist wirkliche Speise und mein Blut ist wirklicher Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, bleibt innerlich mit mir verbunden und ich mit ihm. Wenn wir diese Worte hören, dann denken wir wahrscheinlich gleich an das Abendmahl, weil wir da ja auch symbolisch sein Fleisch essen und sein Blut trinken. Aber die Leute damals kannten diese Tradition ja noch gar nicht. Jesus benutzt es hier einfach als Metapher und sagt, indem ihr mein Fleisch esst und mein Blut trinkt, bleibt ihr innerlich mit mir verbunden. So wie Johannes 15, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Und ohne mich könnt ihr nichts tun. Ohne mich könnt ihr keine Frucht bringen. Diese Verbindung ist das, was das Wichtige ist. Genauso wie ich, Vers 57, wie ich durch den lebendigen Vater lebe, der mich gesandt hat, so wird auch der, der mich isst, durch mich leben. Also die Beziehung von Jesus zum Vater ist das Vorbild zu unserer Beziehung zu Jesus. So verhält es sich mit dem Brot, das vom Himmel gekommen ist. Wer von diesem Brot isst, wird ewig leben und nicht wie eure Vorfahren sterben, obwohl sie doch von dem Manna gegessen haben. Die Volksmenge war ziemlich verwirrt. Zwar hatten sie immer noch diese Wunder im Kopf, die sie erlebt haben, aber diese Lehre, dass er das Brot des Himmels sein soll und dass sie ihn essen sollen, das war zu viel für sie. Vers 60, darauf ärgerten sich viele seiner Jünger. Was er da sagt, das geht zu weit. Das kann man sich ja nicht anhören. Und Jesus beruft keine Pressekonferenz ein, so im Sinne von, ja, ganz so habe ich es ja nicht gemeint. Also was ich eigentlich sagen wollte ist, so schlimm ist es auch gar nicht. Sondern im Gegenteil, er sagt es nochmal. Jesus wusste, dass sich seine Jünger über seine Worte beschwerten, und sagte zu ihnen, daran nehmt ihr Anstoß? Wartet doch, bis ihr den Menschen so in den Himmel zurückkehren seht. Der Geist macht lebendig, ihr selbst könnt das nicht tun. Aber die Worte, die ich euch gesagt habe, sind von diesem Geist erfüllt und bringen Leben. Also, er sagt nicht nur, dass er das Brot ist, das aus dem Himmel gekommen ist, sondern er wird auch in den Himmel zurückkehren. Er provoziert quasi noch mehr. Mit der Wahrheit natürlich, aber die Leute wollten damals die Ware nicht so annehmen, wie sie ist. Und die Konsequenz ist Vers 66, von da an zogen sich viele seiner Jünger zurück und folgten ihm nicht mehr. Und Jesus macht nichts dagegen, er lässt sie gehen. Und er fragt seine 12 Jünger, also den engen Kreis von seinen Jüngern, und ihr? Wollt ihr auch gehen? Und wahrscheinlich sind sie dann fühlen sich ein bisschen ertappt. Weil ich vermute, dass sie auch diese Gedanken hatten, so, was soll denn das heißen? Folgen wir hier wirklich dem richtigen Lehrer? Und Jesus schweigt und wartet. Und er möchte eine Antwort. Und der Erste, der sein Schweigen bricht und seine Worte wiederfindet, ist Petrus. Und er sagt, ja, wohin denn sonst? Wohin sonst sollen wir gehen? Wir haben gar keine andere Möglichkeit. Zu wem sollen wir denn sonst gehen? Nur du hast die Worte, die zum ewigen Leben führen. Oder anders formuliert, nur du bist unsere Hoffnung. Du bist unsere einzige Hoffnung. Das, was wir bei dir gelernt haben, das ist der Grund, warum wir dir immer noch nachfolgen. Es gibt keinen Lehrer, der so ist wie du. Für ihn waren es nicht die Wunder. Er ist bestimmt auch dankbar für die Versorgung und dass Jesus, dadurch, dass er Rabbi ist, für seine Studenten auch irgendwie mit verantwortlich ist und die auch eben versorgt. Aber das Wichtigste war, warum er ihm nachfolgt, seine Worte kommen von Gott und bringen das ewige Leben. Das ist das, worum es in dem Kapitel immer wieder geht. Was bringt das ewige Leben? Warum folgst du Jesus nach? Ich würde später noch ein bisschen Zeit geben, persönlich über diese Frage nachzudenken. Meine persönliche Antwort ist, weil ich nur bei ihm die bedingungslose Annahme gefunden habe, nach der ich mich gesehnt habe. weil ich als Teenie Außenseiterin war in der Schule und überall immer nur so bedingte Annahme erlebt habe. So dieses, ja, ich mag dich, aber nur wenn du... Und dann bei Jesus plötzlich ich einfach so angenommen wurde. Und diese Liebe ist das, was mich letztendlich dazu gebracht hat, Christ zu werden, also Jesus nachzufolgen. Und das ist meine Lebensbotschaft gewesen. Deswegen ist es mir so wichtig, dass alle Menschen bedingungslos angenommen werden, einfach für das, was sie sind. Wenn ich meine Seminare halte oder wenn ich predige, ist die Botschaft am Ende immer, du bist geliebt, du bist wertvoll, einfach so, wie du bist. Und da hat Gott eine Verletzung in meinem Leben benutzt, um jetzt heute dadurch lebendiges Wasser durch mich fließen zu lassen. Er hat es geheilt und da, wo ich getröstet worden bin, kann ich jetzt andere trösten. Und deswegen ist die Frage so wichtig, dass du auch für dich weißt, warum du Jesus nachfolgst. Weil Gott dir eine bestimmte Lebensbotschaft gegeben hat, eine bestimmte Melodie, die die Welt braucht. Und wo ja, Gott das, was er in dir getan hat, auch anderen geben möchte. Wohin sonst soll ich gehen? Ich höre da immer so dieses Existenzielle, ja, wohin denn sonst? Ich habe ja viele andere Sachen probiert. Es gibt keine andere Möglichkeit. Naja, eigentlich gibt es nämlich viele andere Möglichkeiten. Die bringen nur nichts. Eine Zeit lang habe ich versucht, die Leere und das Sinnlose in meinem Herzen zu überdecken mit Essen. Ich habe einfach mehr gegessen, als ich eigentlich hungrig war. Und nach ein paar Monaten habe ich festgestellt, es funktioniert nicht. Ich habe mich immer noch leer gefühlt innen drin. Und das klingt jetzt wie eine harmlose Sucht. Es war ist keine Magersucht, aber im Prinzip ist Sucht, ich versuche, mein tiefes Bedürfnis nach Leben woanders zu stellen. Und am Ende bleibe ich trotzdem hungrig. Aber bei Jesus werden wir satt. Weil er hat ja gesagt, er ist das Brot des Lebens, bei dem wir wirklich, wirklich satt werden können. Er ist der Sinn unseres Lebens. Essen ist toll. Jesus liebt es zu essen. Und ich liebe auch gutes Essen. Aber es ist nicht mein Sinn des Lebens. Warum folgst du Jesus nach? Ich möchte dir jetzt einfach ein paar Minuten Stille geben, wo du mit Jesus besprechen kannst, warum folge ich dir eigentlich? Ich hoffe, dass du zumindest einen Anfang von einer Antwort gefunden hast. Und ich will dich ermutigen, heute noch darüber mit jemandem zu sprechen. Heute Nachmittag beim Café unten oder rufst eine Freundin an oder einen Freund oder schreibst jemandem einen Brief. Ist egal, aber einfach auch darüber zu reden, um mit anderen gemeinsam zu feiern, auch was Gott in deinem Leben schon getan hat. Es ist sehr persönlich und ja, es ist deine Lebensgeschichte. Deine Lebensgeschichte mit Gott. Aber es ist auch die Chance da, gerade weil es eben deine Geschichte ist, dass Menschen es auch ernst nehmen, selbst wenn sie selber nicht glauben. Dass Menschen, wenn sie sagen, oh, du bist aber seltsam, warum bist du eigentlich Christ? Dann kannst du sagen, ja, ich bin Christ, weil ich das so erlebt habe. Und die Welt sehnt sich nach dieser Authentizität. Und die Menschen, die offen aussprechen können, was sie möchten, was sie sich sehnen, was ihre Gefühle sind, das ist irgendwie ein riesiges Bedürfnis in der Welt. Sehnsucht. Wir sehen uns auch danach, innerlich satt zu werden, das zu bekommen, was Gott eigentlich an Hunger in uns hineingelegt hat. Und es ist schön, dass heute Abendmahl ist, weil da lädt Gott uns an seinen Tisch ein. So wie, ja, wenn du eben eine Einladung zum Essen bekommst, so ein richtiger schöner Dinner oder ja auch, kann auch sagen, du hast deine Hochzeitseinladung bekommen. Und dann ist es ja auch eine Frage von, okay, ich möchte Zeit mit dir verbringen. Gott möchte diese Intimität mit dir. Und diese Worte von das Brot des Lebens essen und dieses Blut trinken, das ist eigentlich sehr intim. Nicht nur, weil es tatsächlich in unseren Körper geht und spürbar wird, sondern auch von dem, an was die Leute damals durch diesen Kelch erinnert wurden, als Jesus das erste Mal das Abendmahl mit ihnen gefeiert wurde. Sie wussten, ein Kelch hat was mit Verlobung zu tun. Weil wenn ein Mann, also die Eltern haben im Großen und Ganzen ausgesucht, wer wen heiraten soll. Und dann haben sie den Mann zu der Frau nach Hause eingeladen und die hatten ein großes Kaffeetrinken zusammen, also nicht die beiden alleine, das sowas gab es damals nicht, sondern die ganze Familie zusammen. Und der Höhepunkt davon war natürlich, dass der Mann der Frau einen Kelch mit Wein gibt. Und die Frau konnte sich entscheiden, nehme ich diesen Kelch an oder nicht? Möchte ich ja, mich mit diesem Mann verloben oder nicht. Und danach ist der Bräutigam, der Verlobte dann, wenn die Frau den Kelch angenommen hat, dann hält der Bräutigam eine kleine Rede, dass er sich so wunderbar freut und überhaupt. Und dann geht er nach Hause und bereitet eine Wohnung. Oh, hatten wir auch schon. Johannes redet auch davon, wenn ich zurückgehe, bereite euch eine Wohnung. Der Bräutigam bereitet eine Wohnung und der Vater sagt ihm dann irgendwann Bescheid, wann er bereit ist. Also nicht der Bräutigam konnte entscheiden, wann die Wohnung fertig ist und wann jetzt die Frau damit einziehen kann, sondern der Vater des Bräutigams. Und deswegen sagt dann Jesus auch, ich weiß nicht, wann meine Zeit ist, das weiß der Vater und ich vertraue ihm. Wenn er sagt, jetzt ist meine Zeit, dann ist meine Zeit. Und dann, wenn die Zeit gekommen ist, dann kommt der Bräutigam wieder in das Dorf der Braut. Und dann gab es diese Prozession, also der Bräutigam kommt zum Dorf. Und natürlich, wie es die Gastfreundschaft möchte, kommen ihm dann Leute entgegen auf dem letzten Stück. Und das sind diese 10 Jungfrauen, die dann mit den Fackeln entgegenlaufen. Und quasi die letzten 100 Meter oder was auch immer, dem Bräutigam ein Geleit zum Haus geben, Und sie mussten natürlich bereit sein, weil sie wussten ja nicht ganz genau, wann der Bräutigam kommt. Und dann, wenn der Bräutigam da ist, dann wird die Hochzeit gefeiert. Und das ist so ein wunderschönes Bild von dem Zustand, in dem wir gerade sind. Wir wissen nicht genau, wann Jesus wiederkommt. Wir warten darauf, dass Jesus wiederkommt und dass wir dieses Versprechen, diese Intimität, diese tiefe Nähe an Gott, dass es eingelöst wird. Jesus hat gesagt, ich sehne mich schon danach, mit euch wieder das Abendmahl zu feiern, mit euch wieder diesen Kelch zu trinken. Und deswegen erinnern wir uns im Abendmahl daran, wir sehnen uns nach dieser Nähe nach Gott und Gott sehnt sich nach dieser Nähe mit uns. Gott sagt, ich will mitten unter meinem Volk wohnen. Das war das Bild von der Stiftshütte. Gott war nicht weit weg, sondern er hat ein Zelt aufgeschlagen, mitten unter den Israeliten. Und letztendlich der Tempel auch. Das war Gottes Wohnung mitten unter seinem Volk. Und wir sagen ja heute, Jesus wohnt in unserem Herzen. Ja, genau. Das ist dieses Bild von, er ist uns ganz, ganz nahe. Und er will uns noch näher kommen. Seine Sehnsucht ist, uns nahe zu sein. Und wir dürfen auch zu ihm mit unseren Sehnsüchten kommen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du in der Stille auch so Sachen gespürt, wo Gott dir eine Verheißung gegeben hat, aber es ist noch nicht wahr geworden. Oder andere Sehnsüchte, die in deinem Herzen sind und das ist in Ordnung. Gott sieht es und Gott möchte dir auch mitten in diesen Sehnsüchten begegnen. Wir sind eingeladen zu dieser Mahlzeit. Gott bereitet uns diesen Tisch in den symbolischen Brot und Traubensaft und Wein. Wir wissen, dass wir ihm nahe sein dürfen. Und er wünscht sich, dass alle Menschen bei dieser Hochzeit dabei sind. Er wünscht sich, dass keiner sich beschließt, aber eigentlich will ich gar nicht. Oder eigentlich sind mir andere Dinge wichtig. Eigentlich will ich lieber woanders meinen Hunger stillen. Und deswegen möchte ich dich auch einladen. Ich weiß nicht, vielleicht bist du heute hier und hast eben noch nicht dich entschieden, Jesus nachzufolgen. Und du bist trotzdem eingeladen. Weil Gottes Einladung steht. Er hat damals uns die Einladung gegeben, ich will so nahe, so intim dir nahe sein, wie Braut und Bräutigam. Und die Einladung steht für die ganze Menschheit. Und du kannst dich entscheiden, will ich mich mit Jesus an den Tisch setzen. Es gibt noch viele andere Entscheidungen, die darauf folgen, aber erstmal ist es die Entscheidung, Jesu Einladung anzunehmen. Danke, Jesus, dass du das wahre Brot bist. Und wir wollen bei dir essen. Wir wollen bei den Sachen, wo wir hungrig sind und uns nach Leben sehnen, zu dir kommen und bei dir satt werden. Und so suchen wir dich und so kommen wir immer wieder zu dir und sagen, ja, Vater, ja, Jesus, begegne mir. Ich will dir begegnen. Gott, wir wollen dir im Abendmahl begegnen. Wir wollen tiefer erleben, wer du bist und wer du für uns bist. Wie du uns liebst, bedingungslos. Und wie du all unser Verlangen und all unser Sehnen ansprichst und stillst.